So another thing that I like to do when I am playing a really long set, I'll have kind of an idea of what I want to play, but maybe I don't have a playlist for it. So what I can do is on the CDJ, go into this track filter thing. I'll go in here and look at all my tracks. So this will show me everything, and then I want to filter it. Say I want to have something within 6% of like 130. And then I go into the My Tag section, and basically this allows me to, I want to have something with certain style tags, and I created all these. So something, I don't know, that has like breaks and like something that's wavy, right? And so then I exit out of here and boom, here they are.
Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast, Folge Nummer 45 mit Albert Koch
und Christopher Hunold.
Es geht ein bisschen um Veränderungen, würde ich sagen, in der heutigen Ausgabe. Und am Ende dieser heutigen Review-Folge beantworten wir die Frage, wie wichtig eigentlich musikalische Neuausrichtung ist im Allgemeinen für uns auch und wie das bei den heute vorgestellten KünstlerInnen so funktioniert. Veränderungen in Anführungszeichen, das kann ja verschieden interpretiert werden und das werden wir dann in einzelnen Platten, die wir heute besprechen, dann auch einmal sehen. Wir besprechen den ja, Elektro-Indie-Pop von Avalon Emerson, den Ambient-Dream-Pop von Fred Again und Brian Eno, den verwaschenen Haus von Reset, die florale Ambient-Musik von Matthew David sowie den IDM-House, nenne ich es mal, von DJ Panther. Dazu haben wir noch 12 weitere Musikempfehlungen in Songform, in Kurzform. Das gibt es dann auf unserer Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast. Die findet ihr auf Spotify. Das ist aber alles in den Shownotes verlinkt. Track 17, ihr hört den Musikpodcast, der für euch in den Review-Episoden einmal im Monat die beste und interessanteste Musik ja, des Monats bespricht und vorstellt, so unbekannt sie auch sein mag. Und dann geht ihr hier am Ende mit 17 Musikempfehlungen raus. Neben den Review-Episoden gibt es ja auch unsere Features, in denen wir dann zum Beispiel wie zuletzt über die Geschichte der Musikplattform Last.fm sprechen. Da war Christopher Cornils ein zweites Mal zu Gast hier. Da haben wir eine sehr schöne Folge darüber gemacht, wo wir dann so ein bisschen über die ja, Musikindustrie in den 2000ern gesprochen haben, wie so das Web 2.0 in den 2000ern war und in was für eine Zeit Last.fm startete und warum diese Plattform unserer Meinung nach somit die wichtigste Musikseite überhaupt gewesen ist oder noch ist, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Dazu gab es ja Specials zu japanischer Musik, Genre-Turniere, Diskografiebesprechungen und so weiter und so fort. So, von dir möchte ich jetzt als erstes wissen, was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt gehört das Album Forever Voiceless von Brian Eno. Das ist ein Record Store Day-Kauf. Ich war am Record Store Day unterwegs und das Album hat überraschenderweise keine 60 Euro gekostet. Also es war deutlich billiger als 60 Euro. Und das ist die instrumentale Version von seinem letztjährigen Album Forever and Ever No More, vor dem ich damals ein bisschen Angst gehabt habe, weil ich Eno-Platten mit Gesang immer ein bisschen komisch finde. Und die Angst hat sich aber dann als unberechtigt herausgestellt, weil er nicht mit Popsong-Stimme und Attitüde singt, sondern mit einer ätherischen, pastoralen Stimme, die perfekt zu der Musik passt. Aber die Instrumentalversion ohne Stimme gefällt mir noch ein kleines bisschen besser.
Ja, ich habe zuletzt ein Album gehört, was ich fast gar nicht hätte hören müssen, weil es irgendwie mietfrei in meinem Herzen wohnt, wie man so schön sagt, und ich sowieso im Kopf habe. Aber wir haben dazu nochmal eine Folge aufgenommen, The Warning von Hot Chip. Eines der besten Alben der Nullerjahre habe ich jetzt vor dieser Aufnahme auch nochmal gehört, weil wir jetzt noch eine Folge dazu aufnehmen werden. Das ist nämlich eine Folge, die unsere Steady-UnterstützerInnen hören dürfen, denn ihr habt es mitbekommen, uns gibt es jetzt seit ein paar Wochen auf Steady. Ihr könnt uns als unabhängigen Musikjournalismus in Podcastform unterstützen unter steadyhq.com/track17. Für ab 3 Euro im Monat ermöglicht ihr quasi den Fortbestand des Podcasts und erhaltet eben Zugriff zum neuen ja, Classics/Shorts-Format. Das Shorts-Format ist jetzt umgezogen hinter die Paywall und die erste Folge, die ihr dann hören könnt, wenn ihr uns unterstützt, ist eine zu The Warning von Hot Chip. Da freue ich mich sehr drauf, dürft ihr auch. Die erscheint dann am 19. Mai und ja, aus diesem Anlass das Album nochmal zu hören, ist, glaube ich, ein ganz schöner Anlass. Ist ja auch einfach ein tolles Album, ne?
Ja, also wie du gesagt hast, eines der besten Alben der Nullerjahre, wenn nicht sogar das, nee, das Beste ist es nicht. aber eines der besten.
Nee, da hat Silent Alarm was gegen. Da kann ich leider nichts an. Das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Das erste Album, über das wir heute sprechen, heißt End the Charm, ist eigentlich mehr Bandbeschreibung als Albumtitel und ist von der Musikerin Avalon Emerson, würde ich sie jetzt einmal aussprechen. Vorab einmal die Frage für dich, wie wichtig ist es dir eigentlich, dass MusikerInnen sich in ihrem Sound wandeln und verändern und auch mal was Neues probieren? Bist du da immer eher skeptisch oder freust du dich darauf, wenn du sowas mitbekommst?
Puh, also ich freue mich, wenn die Veränderung gut ist.
Das weiß ich ja vorher nicht.
Das ist, ja, also prinzipiell finde ich Veränderungen gut. Weil ich möchte auch nicht siebenmal The Warning von Hot Chip hören. Ja. Aber wenn sich dann rausstellt, dass die Veränderung nicht gut war, was ja bei sehr vielen MusikerInnen der Fall ist, dann dann mag ich es nicht. Aber ich will natürlich auch nicht, dass sie so bleiben, dann sollen sie sich was anderes einfallen lassen.
Ja, man kann es niemandem recht machen, das ist ja so, ne? Schuster bleibt bei deinen Leisten, dann meckern sie alle, Schuster probiert mal was Neues, dann meckern sie alle, das ist immer das Problem. Es steht und fällt mit der Qualität, man kann ja sonst niemanden so richtig zufriedenstellen. Das ist jetzt eben auch die Geschichte mit Avalon Emerson. Emerson ist 34, eine amerikanische DJ und Produzentin, Musikerin, die mit 19 nach San Francisco gezogen ist, wo sie zunächst als Softwareentwicklerin arbeitete und erste Tracks produzierte und Partys veranstaltete und seit 2014 in Berlin wohnt und dort arbeitet und musiziert und vor allem elektronische Tanzmusik eben produziert. Also sie hat Partys eben lange veranstaltet, hat dann 2016 ihren ersten Track rausgebracht, The Frontier, ist dann auch auf Labels wie AD93, damals noch Whitey's, rausgekommen. Daher kenne ich sie auch mit dem Track One More Fluorescent Rush, was ein ganz, ganz fantastischer Track gewesen ist, der auch keinen besseren Titel verdient gehabt hätte, finde ich. Also dieser ganz strahlend helle Sound, super hebelig wie ein Insektenschwarm, aufgeregt bis nervöse Synthesizer, die da am Start sind. So ein Song einfach in ständiger Bewegung und mit ja so einer zarten und zugleich dominierenden Kickdrum auf einmal, finde ich. Und das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Und Emersons so technischer Background, würde ich mal sagen, der tritt halt immer wieder zutage. Sie hat 2018 eine ganz interessante Plattform gegründet, bei Music Club, vielleicht kennst du die auch. Also eine Webseite zum Austausch von Musikplaylists basierend auf Bandcamp-Käufen, um damit den KünstlerInnen so schneller Geld zukommen zu lassen. Das ist eigentlich immer ganz cool. Ich gucke da auch zwischendurch mal drauf, um zu schauen, was es da so für Musik gibt, beziehungsweise was es da so für Listen oder Playlists gibt. Das ist natürlich gerade für einen Podcast wie Track 17 gut, weil wir machen ja auch nichts anderes als Leuten Musik zu empfehlen in dem Fall. Und sie ist auch, ja, sie ist unglaublich genau und präzise, was so ihre DJ-Sets angeht. Also das Auflegen ist, glaube ich, fast eher ihr Hauptjob, als die Musik selbst zu machen. Und sie ist auch sehr bekannt für ihre DJ-Sets und wie sie Platten rippt, Musik auflegt, bearbeitet. Das hat eine eigene Videoserie zum Beispiel bekommen bei Resident Advisor, was man sich dann anschauen kann. Das fand ich sehr, sehr interessant, wie sie damit arbeitet und wie sie die Sachen eben dann noch live bearbeitet beim Spielen. Ja, und ihre eigene Musik, ja, hat schon eingängige Melodien, schwere Rhythmen vielleicht, auch immer mal wieder so eine Unruhe, die sie versucht einzufangen, aber es ist im Kern elektronische Tanzmusik. Und vor ein paar Jahren gab es dann eben die ersten Anzeichen dieses Wandels. So Pop dringt ein, Songs dringen ein. Sie hat vor 2,5 Jahren ihre erste DJ-Kicks veröffentlicht und direkt im ersten Track hat sie halt Magnetic Fields gecovert, Long Forgotten Fairy Tale, und darauf auch ihren eigenen Gesang erstmals präsentiert. Und das war so ein bisschen der Vorläufer für das, was dann gekommen ist und woran sie gearbeitet hat, als sie nicht hat auflegen können. Denn jetzt hat sie mit End the Charm, was so ein bisschen der Beiname für so ein Bandkollektiv ist, was aber mehr oder weniger nicht existiert, ein Songwriter-Album, würde ich es fast sagen, so ein Indie-Pop-Album rausgebracht, so ein Elektro-Indie-Pop-Album, was diese Entwicklung eben weiterdenkt. Das hat sie produziert zusammen mit Bullion, finde ich ein sehr, sehr spannender Producer, der halt auch eben seit mehr als 10 Jahren so diese Mittelwege zwischen Beats und Pop ergründet. Ja, jetzt hat sie eben ein Album voller Dream-Pop zwischen so japanischen Keyboard-Kaufhaus-Schmeißern, Cocteau-Twins und Musik, die irgendwie so sweet ist auf eine Art, dass dazu eigentlich nur Parappa the Rapper auf der PS1 tanzen würde. Falls diese Referenz jemand versteht, dann ist das für euch. Ja, ich find's echt cool. Also ich war tatsächlich auch am Anfang ein bisschen skeptisch, aber gleich die erste Single hat mich gekriegt und ich muss sagen, von mir aus kann sie in diesem Stil weitermachen. Wie ist es für dich?
Ich finde, das Album ist ein schwerer Brocken. Aber nicht musikalisch, sondern im Hinblick auf Erwartungen und Hörgewohnheiten. Ich habe mehrere Hörphasen erlebt oder unterschiedliche Hörphasen erlebt. Und am Anfang war das die Phase zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Dann habe ich gedacht, es ist ja nicht die Aufgabe von Avalon Emerson, meinen Erwartungen zu entsprechen. Also man hat natürlich andere Erwartungen gehabt. Die wird ja seit Jahren so als der neue Elektronik-Superstar gehandelt. Und sie muss ja nicht auf mich Rücksicht nehmen und meinen Erwartungen entsprechen. Und ich habe das dann, ich glaube, ich habe es 4 oder 5 Mal gehört. Und beim zweiten Mal mit ein bisschen anderen Ohren, da war es dann großartig. Beim nächsten Mal habe ich mich dann gefragt, ob manche Songs, wenn die im Mainstream-Radio laufen würden und ich die auf einer Autofahrt hören würde, ob ich dann denken würde, oh, das passt ja jetzt überhaupt nicht, oder ob die zu den anderen Songs passen. Also oft plätschern die Songs einfach so hin, da fehlt mir die gewisse Deepness. Und dann gibt es andere Songs, da werde ich aus meiner Hörerlethargie geweckt, wie zum Beispiel Dreamliner. Es ist ein hausiger Popsong oder poppiger House-Track, bei dem dann die Deepness plötzlich da ist, durch die Melodie und das Arrangement. Und dann kommt so eine Niedlichkeit wie der Karaoke-Song, den ich auch super finde. Ja. Und ich bin hin und her gerissen. Also das Album ist aus dem Grund bemerkenswert, weil ich es nicht anhöre und sofort eine Meinung dazu habe und sofort sage, okay, das ist super oder das ist schlecht, das höre ich nicht mehr an. Und es muss also was dran sein an dem Album. Aber was das genau ist, habe ich noch nicht herausgefunden.
Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Also manchmal wirkt es fast betont niedlich und da muss man überlegen, okay, was steckt da jetzt drin? Und ja, wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass Kontext King ist. Ne? Wenn du jetzt denkst, das ist jetzt ein neues Single von hier Mainstream-Superstar XY einfügen, wenn du denkst du dann, okay, das ist ja fast schon gewagt für die Person oder denkst du nur so, ja, so ist Musik jetzt eigentlich gerade. Aber auf der anderen Seite, warum erwarten wir dann von Avalon Emerson Musik, die so weit weg ist von dem, was auch im Radio laufen kann? Das ist immer so wieder diese Erwartungsfrage, ne? Oder was möchte sie denn dann eigentlich machen? Für mich geht das schon auf, weil du dann trotzdem so, ja, diese so balearisch anmutenden, so Two-Step-Balladen drin hast, wo man dann doch merkt, okay, da ist aber Musik drin, die wir sonst nicht mitbekommen würden. Klar ist das manchmal so leichtfüßig, hüpft von Wolke zu Wolke, aber mir erschien es nie zu harmlos in dem Fall, sondern das kriegt mich dann doch eben durch zum Beispiel irgendein Saxophon-Sample oder so Twang-Gitarren oder sonst was alles. Und es wirkt für mich dann doch wie das sinnige neue Kapitel der Weiterentwicklung von ihr und weniger, dass ich denke, ich hätte jetzt schon gern ein Album voller Hauser oder so gehört, weil da wird sie irgendwann einfach wieder eine 12-Inch machen und dann wird es mir gefallen. Ich versuche mich dann so ein bisschen auch, wenn wir auch über dieses Thema Veränderung sprechen, hineinzuversetzen, wie man so dazu kommt. Also klar, zum einen hattest du jetzt die Zeit, wenig Clubs und so weiter. Aber dann denke ich mir auch, vielleicht möchte man sich als Musikerin auch ein bisschen von der Musik distanzieren, mit der man sonst immer zu tun hat. Das heißt, sie ist ja DJ und legt unheimlich viel auf und legt unheimlich viel House-Musik auf. Und vielleicht möchte sie dann, wenn es darum geht, selbst Musik zu machen, da einfach weniger mit zu tun haben. Das kann ja irgendwie. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Es gab so Anfang der 10er Jahre eine Tendenz, dass Produzentinnen, die auch aufgelegt haben oder die eigentlich die mehr fürs Auflegen bekannt waren als fürs Alben oder Track machen, dass die auf ihren Alben versucht haben, eine besonders künstlerische Musik zu machen, die nicht zum Tanzen war. Alan Alien hat 2, 3 Alben gemacht Anfang der 10er Jahre, die überhaupt nichts mit ihren DJ-Sets zu tun haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da irgendwie eine Distanz schaffen will.
Eigentlich ist es ja auch merkwürdig zu erwarten, dass man davon ausgeht, dass die Leute sich mit einem Genre beschäftigen oder sagen, okay, nur weil ich das auflege, mache ich auch die Musik oder so. Ne? Das ist dann immer so eine Sache. Und da musste ich auch noch mal an das Susanne Kraft Album denken, über das wir im vorletzten Sommer gesprochen haben, was ja auch so dieses Sad Boy Bedroom Indie Pop Album gewesen ist von jemand, der ja auch viel Ambient gemacht hat und Hausmusik und so weiter. Und da passt das ganz gut rein. Nee, tolles Album. Also meiner Meinung nach. Vielleicht hast du ja noch ein bisschen Zeit und dann findest du es auch so. Mal gucken.
Warten wir die Jahresendfolge ab.
Track 17, Playlist zum Podcast. Wie erwähnt, die Playlist findet ihr auf Spotify, ist verlinkt in den Shownotes. Wir stellen ja nicht nur 5 Platten etwas ausführlicher vor, so wie gerade Avalon Emerson, sondern ja auch noch 12 weitere Releases etwas kürzer und knapper mit einem Song dazu. Und ja, Albert, welche hast du denn zum Start mitgebracht?
Ich habe mitgebracht den Song Ekoshutashi in der Eftemin-Version von Hassan Popo. Das ist ein Projekt aus Köln. Der Name ist japanisch, heißt auf Deutsch Konkurspop, was ich sehr schön finde. Und der zeigt die Zuneigung der beiden Beteiligten zu allem, was japanisch ist. Und dahinter stehen Thomas Wenker, das ist der langjährige Chefredakteur des Intro-Magazins und Mitbegründer von Kaputt, Magazin für Instruments und Pop. Und der Musiker und Labelbesitzer Jens-Uwe Bayer. Das Album besteht nur aus 6 Originaltracks, aber dazu gibt es 5 Remixe, zum Beispiel diesen hier von Eftemin. Und der macht aus dem Original, das so eine Art Electronic Listening Track mit japanischem Gesang ist, einen richtigen Techno-Banger für die Peak Time im Club. Der zweite Song stammt auch von Leuten, die ich persönlich kenne, aber bitte keine Compliance-Verstöße unterstellen. Es fließt ja kein Geld, wenn Songs oder Alben besprochen werden. Das Projekt heißt Dahlke Väterlein und besteht aus Kurt Dahlke, der auch als Pyrolato bekannt ist, Mitglied von Der Plan und Fehlfarben und Solo experimentelle elektronische Musik macht. Und er hat zusammen mit einem, den du auch kennst, ein Album gemacht. Das ist Martin Väterlein, der Inhaber des Plattenladens Pop in Berlin-Schöneberg. Und das Album heißt Supra und es ist super. Und zwar super weird. Und es enthält ziemlich geistreiche elektronische Metamusik. Und wir hören den Track Minimal Konsens, auch ein schöner Titel. Ein Minimal-Techno-Track.
Das habe ich noch nicht gehört. Muss ich mal reinhören. Die ersten Tracks, die ich noch am Start habe, es gibt jetzt einen neuen 12-Inch-Release auf AD93 von Minor Science. Den haben wir vor 3 Jahren mit seinem ersten Album auf AD93 besprochen, was ich ganz, 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 ganz großartig finde. Second Language heißt das. Und der hat jetzt seinen ersten Release seitdem am Start. Neue 12-Inch, 2 Tracks. Und das ist wirklich nochmal was ganz anderes und auch etwas, was ich so auf dem Label noch nicht so richtig gehört habe. Die A-Seite dieser 12-Inch, die heißt Workahol, also da ist das Wort dann noch abgeschnitten. Den packe ich auf die Playlist. Das ist eine sehr freche, derbe Nummer, wenn man so möchte. So leicht bratziger Elektro-Tech-House mit glitchy, peitschendem Beat, hochgepitchten Vocal-Samples, Breaks und irre viel Feuer unterm Hintern. Hat mich komplett umgeblasen, habe ich so gar nicht erwartet, diesen Track, und finde ich absolut großartig. Also super, super Song. Der ist zum einen auf der Playlist und dann ein Musiker, den ich seit vielen Jahren schätze, Martin Dijkers, der jetzt seine zweite Platte zusammen mit dem Musiker Om Unit gemacht hat. Die zweite EP, AJ6 heißt die. Vor 2 Jahren gab es schon mal eine. Martin Dijkers ebenso als Dubstep-Legende Om Unit, der zuletzt so mit diesen Acid-Dub-Studies so ein bisschen tiefer ging. Und auch diese neue EP kann total begeistern. Und Dragonfly, der letzte Track dieser EP, den habe ich mit da drauf gepackt. Ich habe das Gefühl, man hört ein bisschen mehr Martin daraus. Das stört mich persönlich ehrlich gesagt gar nicht. Es ist halt so ein leicht angedappter Bassroller. Also ein wirklich, wirklich schöner Track. Eine ganz tolle EP. Wäre schön, wenn die dann auch mal irgendwann physisch erhältlich wäre.
Beim nächsten Album habe ich gedacht, wenn ich schon nicht Actress in diese Folge reinschmuggeln kann, dann schmuggle ich wenigstens Quartett rein. Es geht um das Album Fred Again und Brian Eno, Secret Life. Es ist auf dem Label von Quartett bei Text Records veröffentlicht worden. Und es ist auch wieder so ein Rush-Release. Das Album wurde am 5. Mai veröffentlicht und Quartett hat ein paar Tage vor, ich glaube 2 Tage vorher, auf Social Media angekündigt, dass dieses Album kommt und auch dazu geschrieben, dass das das schönste Album des Jahres 2023 wäre, was ich wahrscheinlich auch gemacht hätte, wenn es auf meinem Label erschienen wäre. Fortet hat komische Verbindungen zu Fred Again. Die beiden haben zusammen mit Skrillex einen der Coachella-Tage dieses Jahr beendet und das kann man auch schön auf YouTube sehen. Ich würde allen empfehlen, das ohne Ton zu machen, weil da entfaltet sich so richtig die Weirdness dieser Situation. Fred Again kommt aus London, macht seit 2010 Musik, hat mit Leuten zusammengearbeitet, die auch bei Track 17 vorkommen, Jamie XX, eben Fortet, Sampa, FK Twix, aber auch mit
Mike Skinner zuletzt auch.
Ja, richtig, ja. Aber auch mit Leuten, die hier selten vorkommen, Ed Sheeran und Rita Ora. Und seine Musik ist für mich immer so ein bisschen ungreifbar, irgendwo in einem Niemandsland zwischen House, Bassmusik und Hip-Hop. Und
ja, da müssen wir gleich drüber sprechen, ja.
Manchmal ist auch so Singer-Songwriter. Also manche Sachen von ihm sind total super, andere Sachen sind ganz übel. Und der hat jetzt mit Brian Eno dieses Album gemacht. Brian Eno müsste man kennen, 74-jähriger Elektronikmusiker, bildender Künstler, hat ab 1978 eine vierteilige Albumserie veröffentlicht, die den Titel Ambient trägt. Er ist also der Namensgeber des Genres, nicht der Erfinder, aber der Namensgeber. Und die beiden haben seit 2014 immer mal wieder zusammengearbeitet, aber das ist ihr erstes gemeinsames Album. Kurz gesagt, Brian Eno macht die Musik und Fred Again singt dazu. Mit einer Stimme, die mich oft an den jungen James Blake erinnert. Also nicht den ganz jungen James Blake, sondern den James Blake vom ersten Album. Und Eno hat ja nicht nur Ambient gemacht, er macht ja manchmal auch Popmusik. Und aber auch seine Ambient-Alben kann man in unterschiedliche stilistische Phasen einteilen. Zuletzt hat er vermehrt eine Musik gemacht, die ich als pointillistischen Ambient bezeichne. Also bisschen weg von diesen ganzen flächigen Sounds hin zu Einzeltönen, die in verschiedenen Loops wie vertonte Wassertropfen klingen. Und, aber jetzt knüpft er wieder an seine frühe Phase an. Das Album könnte die kleine Schwester von seinem letzten Forever and Ever No More sein, das ja auch Soundflächen mit Gesang verbunden hat. Die Musik ist sehr minimalistisch, mit viel Leere, mit viel freien Flächen. Manchmal hört man einzelne Instrumente, ein Klavier, das irgendwo in der Ferne spielt, Streicher, Gitarren, alles sehr bewusst leise aufgenommen. Wenn man sich nicht darauf einlässt, rauscht es einfach durch. Und wenn man sich darauf einlässt, dann ist es wie bei viel anderer Ambient-Musik, dann kriegt man einen Sinn für die Details und die ganzen Feinheiten. Für mich klingt das manchmal auch wie The XX, die mit halber Geschwindigkeit abgespielt werden. Also von der Produktion her, von diesen verhalten Sounds. Und für die Playlist habe ich Radio ausgewählt. Das ist ein Track, der nicht unbedingt exemplarisch ist für das ganze Album, weil hier die Instrumente, in dem Fall sind das Streicher, sehr stark aus dem Soundbild raustreten. Jetzt interessiert mich mal, was du von dem Ding hältst.
Ich war zunächst auch eher skeptisch. Ich kannte auch die Verbindung der beiden gar nicht. Ich wusste nicht, dass Brian Eno mehr oder weniger also Fred Agains Nachbar gewesen ist oder so. Ja. Und die da irgendwie schon seit Ewigkeiten miteinander zu tun hatten und Brian Eno ja auch so eine gewisse Mentorenrolle angenommen hat für ihn. Also das ist alles kein Zufall, dass die miteinander zusammenarbeiten. Ja. Fortet und Brian Eno kennen sich ja auch schon ein paar Tage. Ja, Fred Again, ich musste ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, Brian Eno müsste man erkennen und Fred Again hast du so erklärt, umgekehrt. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ja umgekehrt. Also Brian Eno ist der Name, der in gewissen Kreisen natürlich total bekannt ist. Vielleicht auch bei vielen Leuten, die unseren Podcast hören. Aber Fred Again kennt ja eigentlich jeder und jede. Das ist gigantisch, wie bekannt dieser Typ in den letzten Jahren geworden ist. Klar ist der irgendwie auch sowas, was man so klassisch so als Nepo-Baby bezeichnet. Mhm. Der kommt aus gutem Hause, aus gut betuchtem Hause. Kann er natürlich nichts dafür. Es erleichtert natürlich das vorhandene Netzwerk erleichtert natürlich das Öffnen dieser vielen Türen. Das muss man schon sagen, das ist okay. Ist immer die Frage, was man damit macht und auch wie man dann sein Image bewertet, was ja extrem nah am Fan ist, behaupte ich jetzt mal. Ne? Also dieses Einbeziehen der Leute immer, dieser direkt gesuchte Kontakt, dieses ihr taucht in den Videos auf, ich mach das mit euch, ich mach das mit euch und so weiter und so fort. Ist natürlich naiv zu glauben, dass da nicht auch das oder die Labels oder Agenturen was damit zu tun haben und so weiter und so fort. Kann man aber auch alles auskoppeln von der Musik. Und als du gesagt hast, dass es nicht so greifbar ist manchmal für dich, da musste ich sofort sagen, ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Fred Again ist alles und nichts. Genau. Also du kannst alles in ihn hinein interpretieren, was du gerne hättest. Du kannst jede Person in ihn hinein interpretieren. Er ist irgendwie dein Kumpel, dein Freund. Er ist aber auch so ein Mysterium auf eine Art. Also genauso ein Mysterium für Burial, obwohl Fred Again ja eigentlich jeden Tag 100 Stories postet oder so. Ich glaube, dass er genau diese Lücke gefunden hat, in der er eben all dieses sein kann und ihn die Leute toll finden, er aber trotzdem so schwammig ist als Person oder so. Ich glaube, das funktioniert total gut und das überträgt sich auch auf seine Musik, die alles und nichts ist, die irgendwie verschiedenste Genres elektronischer Musik miteinander vereint, aber irgendwie nicht klassisch House ist, natürlich auch nicht Bass ist, natürlich auch nicht Rave ist, nicht Techno ist und auch nicht Pop ist und so. Es ist halt irgendwie alles, dass er dann diese ganze Schnipseltechnik benutzt, dass er ja auf seinen Alben ja dann immer diese Sounds aus seinem Leben benutzt. Ne? Heißt es nicht irgendwie Actual Life oder sowas? Heißen seine Platten, die dann alle paar Monate rauskommen und daraus dann irgendwie was bastelt. Ich glaube, dass all das, was Fred Again ist und wie er funktioniert, einfach so krass gut in diese Zeit passt. Und es bemerkenswert ist, dass jemand, der diese Musik macht, dann einer der größten Stars der Welt ist gerade. Das finde ich schon beeindruckend. Auf der anderen Seite sagt man dann ja auch über ihn, dass er nicht umsonst so viele Freundinnen in der Branche hat und dann eben auch jemand wie Fortet total großer Fan ist von ihm, ne? Wo ich dann auch denke, okay, ja, da ist vielleicht doch irgendwie was dran. Es ist auch nicht alles unbedingt so meins und man kann diese Industry-Plant-Diskussion immer gerne führen. Wir hatten das Thema auch letztes Jahr bei Wetlag, wo ich das Gefühl habe, dass der Backlash ein bisschen geringer ausgefallen ist als bei Fred Again. Am Ende ist es die Musik, finde ich, die entscheidet und dieses Secret Life Album ist auf jeden Fall das interessanteste und auch beste, was ich bislang von ihm gehört habe. Auch wenn die Texte wieder so Schnipsel sind und ja auch oft gar nicht von ihm kommen, ne, sondern dass er irgendwie was anderes benutzt und so weiter und so fort. Du hast dich an James Blake erinnert gefühlt. Ich musste an How to Dress Well denken, auf eine Art, die natürlich nicht so noisy ist oder so nicht so verrauscht ist, aber so wie ich mir zum Beispiel einen Nachfolger zu seinem ersten Album erwartet hätte. Und so skeptisch ich auch war, so so positiv überrascht bin ich jetzt am Ende. Ich mag das echt gerne. Also ich höre das total gerne. Das ist für mich ein super tolles Kopfhöreralbum und ich kann mich da richtig, richtig reinfallen lassen. Habe es in den letzten Tagen 3-4 Mal gehört, auch immer durchgehört und ja, bin positiv überrascht. Also es klingt natürlich im Endeffekt mehr nach Brian Eno als nach Fred Again. Ich hätte jetzt mir das andersrum nicht richtig vorstellen können, wenn es ein Album mit Fortet zusammen gibt oder so. Man weiß nicht genau. Ich weiß auch nicht, inwieweit Fortet jetzt noch, der hat das nicht produziert, oder? Es wird dann nur veröffentlicht oder?
Ja, ich glaube, das weißt du dann, haben die selber produziert.
Ja, total interessant. Also es ist wie so ein Songwriter-Album, das aber so off klingt. Also es gibt ja gerade so diese Horror-Trope der Backrooms. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Horror-Zwischenwelt in so alten Büro- und Mall-Gebäuden oder sowas. Und so klingt's, als würde das dann irgendwie noch in so einer verlassenen Mall durch die Lautsprecher kommen. Also das hat mich echt gekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Nö. Und wenn wir jetzt so dieses Thema Veränderung aufmachen, ist das für dich was Besonderes in der Diskografie von Brian Eno in dem Fall, auch so eine Zusammenarbeit, dass er da sowas macht, oder hast du das Gefühl, das passt eigentlich ganz gut rein?
Es passt, also ich glaube, die größere Veränderung ist es für Fred Again. Bei Eno ist es nicht so, er arbeitet oft, also der bringt ja in den letzten 20 Jahren sehr viel Musik raus, also mehr als 2 Alben pro Jahr, und der ist oft Feature oder Gast bei anderen Elektronikmusikern. Also so die Zusammenarbeit mit anderen Leuten, das ist nichts Besonderes. Ich glaube eher, dass Fred Again da den großen Wandel vollzogen hat. Und vielleicht hat es ja Wirkungen auf seine Musik, die er demnächst macht. Keine Ahnung.
Es gibt manchmal schöne Zufälle musikalischer Art. Als wir vor knapp 5 Jahren in einer älteren Track 17-Folge über das erste Album des Duos Reset oder Reset, wie man das ausspricht, wussten wir damals nicht und wissen es heute auch nicht, gesprochen haben. Da war ich ein naiver und ein unwissender Lumpi, der die davor veröffentlichte EP mehr oder weniger nur wegen des Covers gekauft hat. Und ich war total fasziniert, ob so dieser verrauschten Nebel-Ambient-Techno-Musik, die ich da gehört habe, alles ein bisschen noisy, alles ein bisschen drüber, aber gleichzeitig trotzdem sehr funky. Und erst nach der damaligen Folge, in der ich gesagt habe, dass es doch egal ist, wer diese Musik macht, Hauptsache sie ist gut, stimmt natürlich. Aber hätte ich gewusst, wer dafür mitverantwortlich zeichnet, hätte ich das nicht gesagt. Denn ein Teil dieses Duos ist tatsächlich Lukid, über den wir in der Geheimtipp-Folge gesprochen haben, der jetzt demnächst endlich ein neues Album rausbringt, der ist gemeinsam mit dem Musiker Tapes Teil von Reset, wie auch immer. Und das finde ich tatsächlich faszinierend. Und da muss ich dann dieses Thema Veränderung einmal einbringen, denn das hätte ich eigentlich fast wissen müssen, denn Lukid hat begonnen als so, ja, Spätnuller, so, ja, Hip-Hop-Beat-Tape-Bastler, der das Ganze aber in so elektronische Bahnen gelenkt hat und hat sich dann nach seinem dritten Album, dann Anfang der 10er Jahre, so langsam in so eine neusigere, hausigere Richtung entwickelt und die Reset-Sachen sind eigentlich genau das Passende, in das das Ganze dann hineingegossen werden sollte. Und jetzt kam eben Meant Like This, die 100. Katalognummer auf dem wunderschönen Label Trilogy Tapes heraus. Und das fasziniert mich ungemein, diese Musik. Also diese schabende, kratzbürstige Hausmusik, die aber trotzdem so verdammt funky ist. Also wirklich so verrauschte, brummende Musik. Sie ist vertrackt, sie ist harsch. Ich brauche für Trilogy Tapes so ein bisschen die richtige Stimmung, aber hier haut mich eben alles weg. Das ist so schroffer, quote-unquote, Leck-mich-Haus. Das ist aus so einer Fizzle-Welt, die auch, hier möchte ich ihn auch einmal erwähnen, Actress gerne als Nachbarn hätte. Also es gibt sehr viele verzerrte Breaks, Kickdrums, die mit jedem Schlag in, ja, irgendwie, weiß ich nicht, von irgendeinem Geist heimgesucht werden. Es ist so verrotteter Rave und hat so Jungle-Momente, die so farblos wie fies sind. Wie findest du das?
Ich glaube, ich bin heute der Spielverderber. Auch von dem Album bin ich nicht restlos überzeugt. Das Schöne ist ja, dass man oft mit exakt den gleichen Argumenten Musik gut finden und nicht gut finden kann. Wenn du verstehst.
Ja, total.
Mein Argument heute ist, also man kann sagen, hey, eine Band, wenn wir von Entwicklungen sprechen, hat sich nicht weiterentwickelt, deswegen finde ich es nicht gut. Oder ich finde es schlecht, dass sie sich weiterentwickelt hat, weil sie genauso klingt wie auf ihren ersten beiden Alben oder so. Aber mein Argument heute ist, es ist mir zu wenig Album. Also ich finde, dass sehr viele Tracks drauf, die ich auf meine Playlist super Tracks von Alben, die ich nicht ganz so toll finde, stellen würde. Das klingt wie eine, also ich höre das Album, das verbindende Album-Element nicht. Aber ich weiß, dass man mit dem gleichen Argument andere Alben in den Himmel heben kann. Also Musikkritik ist schon schizophren manchmal.
Es ist eine Gefühlssache.
Ja, und ich bin ja grundsätzlich für alle Arten von Leftfield-House-Musik zu haben. Das ist auch das, was ich gut gefunden habe an der Entwicklung in den späten Nullerjahren und frühen Zehnerjahren, als das so vermehrt aufgetreten ist und dass sich das Genre dann weiterentwickelt hat, diversifiziert hat und sich in alle möglichen Richtungen entwickelt hat. Und ich sehe das Album schon als Fortsetzung dieser Entwicklung, weil im Grunde genommen auch alle Zutaten da sind, die für mich diese Musik toll machen. Und die hauen halt alles Mögliche in den Topf und rühren rum. Und bauen aus dem ganz, aus dem, was unten rausfließt, dann ihre Tracks. Manche finde ich total super. The Defiance zum Beispiel. Das ist ein wahnsinniger Dark Ambient Track. Off for Spots habe ich mir aufgeschrieben. Das ist quasi die Definition von Leftfield House. Und dann gibt es sowas wie diesen Raver Leggett, diesen nervtötenden Raver. Da fehlen eigentlich nur noch diese Fanfaren, die man in solchen Tracks oft hat, um das komplett, genau, um das komplett zu ruinieren. Also ich finde es nicht komplett daneben. Ich finde, es hat wahnsinnig gute Tracks, aber es hat auch Sachen, bei denen ich mich frage, was soll das?
Ja, und wie du schon richtig gesagt hast, wenn ich mich frage, was soll das, ist es in dem Fall für mich eine positive Frage. Also was habt ihr da eigentlich vor? Weil ich finde, dass dieses Album natürlich, ja, das wird zusammengehalten von diesem schmierigen Öl, sag ich mal, was da so raustropft aus den Maschinen. Und ich will in einer Ölpfütze zu diesem Maschinenfunk tanzen, während ein Wahnsinniger mit einem Zirkel an irgendeiner Mülltonne schabt oder so. Das ist für mich jetzt der Clubabend, den ich mit diesem Album haben möchte. Und da klappt es ganz gut. Ja, also verständlich. Vielleicht sollte das ja alles nicht funktionieren und tut es für den einen oder anderen auch nicht. Aber ich finde, sie schaffen es ganz gut, dieses Chaos in dieser Albenbahn zu lenken und dann eben so diesen klackernden Noise-Teppich zum Beispiel im Track Chirrup, den man dann zum einen, das finde ich halt so schön doppeldeutig, also entweder kann man den so als Sirup verstehen, weil es alles so dick und angefettet und schmierig ist, oder so auf so eine ganz schöne Art Cheer-Up, also so ein bisschen, ne, mach dich mal lockermäßig mit so einer Musik. Also es, ja, funktioniert ganz gut. Müsst ihr uns mal sagen, schreibt uns doch mal info@track17podcast.de oder schreibt es uns unter den Post, wie euch das gefällt, ob das was für euch ist oder eben nicht. Ich bin schon ein bisschen hin und weg, möchte ich sagen. Aber ja, so ist es manchmal. Also wir sind selbstverständlich, und das ist auch gut so, nicht immer einer Meinung, was das angeht.
Meine nächsten beiden Playlist-Songs stammen von Stefan Mathieu und David Sylvian. Der heißt Velvet Revolution und stammt von dem Album, das sehr schön betitelt ist, Wandermüde. David Sylvian ist ja der ehemalige Sänger der New Wave Band Japan, hat nach dem Ende der Band eine Solokarriere gemacht und 2003 das Album Blemish veröffentlicht, das ihn, mit dem er sich komplett neu erfunden hat. Ein Album über die Trennung von seiner Frau, und das hat er musikalisch in eine komplett andere Richtung geschoben. Experimentelle Elektronik, Avantgarde, Ambient. Wer es nicht kennt, hört euch das unbedingt an, da fliegt euch der Schalter raus. Und 10 Jahre später hat der deutsche Musiker und Mastering-Engineer Stefan Mathieu quasi ein Remix-Album gemacht aus den Tonspuren von Blemish und unter dem Titel Wandermüde veröffentlicht. Jetzt, 20 Jahre später, gibt es das Album wieder in allen analogen und digitalen Formaten, und wir hören den wunderbaren Track Velvet Revolution. Auch ganz wunderbar ist der Song Maiko no Futebushi von Maiko Kaji aus dem Album Hayiki Uta. Das ist auch von einem Re-Release, und zwar einem ganz, ganz, ganz fantastischen, den ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Das wunderbare Re-Release-Label We Want Sounds veröffentlicht nach und nach die ersten 5 Alben der japanischen Sängerin und Schauspielerin Maiko Kaji. Den Anfang macht dieses Hayiki Uta von 1973, und wir hören den Song Maiko no Futebushi. Das ist ein wunderbarer Popschlager mit Tex-Mex Mariachi-Trompeten. Ich glaube, dass Quentin Tarantino einen Song von ihr in Kill Bill veröffentlicht hat. Das ist dann etwas, wo man sich dann mehr unter dieser Musik vorstellen kann.
Bei mir gibt es als nächstes einen Song eines Albums, Ja, dass ich so mittelgut finde, ich war ein bisschen enttäuscht, aber die erste Single ist einfach großartig. This World Couldn't See Us von Nabiha Iqbal, jetzt auf Ninja Tune erschienen, das neue ja Dream-Pop-Album, Dream-Pop/Elektropop/ein-bisschen-House-Album, wie auch immer. Das ist ganz okay geworden, aber genau, dieser erste Song, der hat mich eigentlich ziemlich gekriegt mit dieser unwiderstehlichen Jangle-Gitarre, sag ich mal. Also das ist wirklich ein toller Song dazu, dieser verhalte Sprechgesang. Wären wir noch in einer Zeit unterwegs, in der es 7-Inch-Singles geben würde, dann wäre das die perfekte Single. Aber ja, so wird das halt nichts. Aber der Song ist toll, der kommt auf die Playlist und vielleicht ist ja das Album dann was für euch. Und dann, was ich ganz, ganz großartig finde, wäre auch Thema fast für die Sendung gewesen. Es gibt ein neues Album der Musikerin Up Sammy, die kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Ihr zweites Album ist jetzt gerade erschienen und daraus gibt es den Track Patterning, denn der ist ja so Teil eines, finde ich, fast perfekten Songtrios auf einem Album. Also es ist wirklich großartig. Also Patterning selber hat so einen zarten Oldschool-Fortet-Beat am Start mit so merkwürdigen Wow-Samples. Es folgt dieses etwas technoidere Asphalt Flowers, das auf so eine verspielte Art so ein bisschen klingt, als würde man es rückwärts abspielen, würde ich fast sagen. Und dann gibt es noch so diesen Aphex Twin Leierkasten Soft Sand. Das ist ein großartiger Run auf der Platte, also noch viel, 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 viel besser als das Debütalbum. Wie gesagt, hätte auch fast Thema in der Sendung sein können. Also das Album als Ganzes empfehle ich absolut und Patterning ist da für mich so der Highlight-Track. Ein herzliches Ploink auf jeden Fall in die Runde, wer dieses Album hört. Also es ist ein sehr schön verspieltes, ploinkiges, umherhüpfendes Elektro-Experimentalalbum. Also wirklich ganz, 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 ganz schön, ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir über Matthew David überhaupt schon mal gesprochen haben im Podcast. Aber es wird langsam Zeit. Er hat sein erstes Album Out Mind 2011 bei Brainfeeder veröffentlicht, dem Label von Flying Lotus, wie wir alle wissen. Und das Label war ja sehr, sehr wichtig für die späten Nuller und frühen Zehner Jahre als so eine Art Fusionsplattform von elektronischer Musik, Hip-Hop, Jazz und experimenteller Musik. Und da hat Matthew David super reingepasst als experimenteller Beat-Bastler und Sample-Verarbeiter. Und die Musik hat auch stellenweise nach Flying Lotus geklungen. Mehr vom selben hat es dann 2014 auf seinem zweiten Album In My World gegeben, auch auf Brainfeeder veröffentlicht. Da war die Musik vielleicht ein bisschen geordneter als auf dem Debüt, aber an sich stilistisch schon auf derselben Schiene. Das Album ist auch wegen seines wunderbaren Covers zu empfehlen. Man sieht den Künstler mit nacktem Oberkörper, wie er sein gerade geborenes Baby hält. Und ein Jahr später hat Matthew David dann eine seltsame und unerwartete Entwicklung genommen. Er hat das Projekt Matthew David's Mind Flight gegründet, was natürlich keine Band ist, sondern auch nur er selbst. Und er hat begonnen, New Age-Platten zu veröffentlichen. Und wir reden ja öfters über New Age. Das ist die kleine, vielgeschmähte Schwester von Ambient, die jahrzehntelang als Kitschmusik verunglimpft worden ist von den Gralshütern der wahren guten Musik. Und weil,
aber das sind doch wir.
Ja eben. Wir haben das ja auch jahrzehntelang geschmäht.
Ja, stimmt ja.
Und jetzt finden wir es total super. Mhm. Und weil Context King ist, durfte man damals bei Matthew David's Mindflight eine Neubewertung der Vorurteile über New Age vornehmen. Und ich empfehle allen Menschen, Trust the Guide and Glide anzuhören von Matthew David. Bei dem Album sind alle Schamgrenzen zu gewissen Genres gefallen. Das ist einfach ein New Age Meisterwerk. Sein aktuelles Album heißt Mycelium Music. Der Titel bedeutet auf Deutsch Myzelmusik. Und ein Myzel, das wissen wir ja alle, die Wikipedia lesen, Das ist die Gesamtheit aller Hyphen, also der fadenförmigen Zellen eines Pilzes oder eines Bakteriums. Das ist ja wohl klar. Für mich ist das kein New Age-Album, sondern wieder ein Ambient-Album. Er schließt quasi die Lücke in seiner eigenen Entwicklung, zwischen die Riesenlücke zwischen Beatmaking und New Age mit diesem Ambient-Album. Es hat schon New Age-Einflüsse, also so vermeintliche, kitschige Wohlfühltöne, ist aber in seiner Gesamtheit auch wieder ein Album, das das ganze Ambient-Spektrum abdeckt, mit Beat, ohne Beat, eiskalte Sounds, dunkel, stimmungsvoll, experimentell. Für die Playlist habe ich den Track Faced Moon ausgesucht, der so eine Art Zwischenstück für mich darstellt aus Matthew Davids früher experimenteller Phase und dem, was er heute macht. Wie fandest du das?
Wir haben ja am Anfang der Sendung so ein bisschen geklärt, das Thema Veränderung ist immer so was, so ein zweischneidiges Pferd, hätte ich jetzt fast gesagt. Sondern dass man dann natürlich das immer erst hinterher bewerten kann, was natürlich einfach ist, aber auch irgendwie unfair. Ich muss sagen, ich kenne Matthew David eigentlich nur mit seinen Anfangssachen, mit seinen Brainfeeder-Geschichten, weil mich das einfach aufgrund des Labels interessiert hat. Weil wenn was auf Flying Lotus Label rausgekommen ist, dann ist das definitiv schon mal für mich interessant. Das war einfach eine wahnsinnig aufregende Zeit da auch, was das Album angeht. Und habe ihn dann jetzt erst wieder kennengelernt durch das Album, weil du es mitbringen wolltest. Und habe die Lücken auch noch nicht geschlossen. Deswegen habe ich jetzt nur diesen Vergleich dieser beiden Pole von Anfang und von jetzt. Und ich muss schon sagen, jetzt muss ich ein bisschen den Contrarian spielen, auch wenn ich die Platte ganz okay finde. Mich hat es nicht so ganz gekriegt. Ich fand es schon irgendwie, es ist mir irgendwie fast zu hektisch für so ein Ambient-Album. Ich weiß nicht, wie ich das richtig sagen soll. Also so wie, ich muss jetzt Actress nochmal erwähnen und 3 Euro in die Kasse werfen, wie er manchmal so fertige Tracks so auseinanderpflückt, um dann aus den Resten was zu machen, habe ich eher das Gefühl hier, und auch das kann man positiv sehen, wenn man möchte, aber für mich klingt es in dem Fall einfach nicht unbedingt so, dass er Tracks hat, die für mich fast fertig klingen und er dann noch was dazu packt. Also die Tracks nochmal belegt, so als hätte er eigentlich das perfekte Sandwich schon vor sich. Ja, ich habe Hunger. Und dann denkt er sich, komm, ich leg noch eine Tomatenscheibe rein, aber zack, wird das ganze Ding plötzlich so wässrig. So, das ist das Bild, was ich jetzt hier aufmache und irgendwie nochmal rausstellen würde, so als Soundbite. Also das ist dann, manche Sounds sind für mich noch so diese eine Tomatenscheibe zu viel, die das ganze Ding verwässert. Und dadurch wirkt es manchmal nicht so ganz reduziert genug. Bei dem zweiten Track zum Beispiel ist mir das halt aufgefallen, Liquidity, das ist für mich so ein ganz gutes Beispiel. Da hast du erst so wirklich, das klingt wie so eine unter Wasser aufgehende Sonne, die er so beschwört. Das ist ganz spannend, aber dann schabt sich irgendwie noch so eine
Tomate,
ja, so eine Tomatenmelodie dazu, die mich so ein bisschen ablenkt. Und ich sage so, nee, das brauche ich in dem Fall nicht. Aber ich weiß, dass es Musik gibt. Ortega ist zum Beispiel eben sowas, wo ich weiß, okay, da würde das vielleicht eher funktionieren. Und deswegen ist es nicht per se erstmal was Negatives, da stört es mich nicht unbedingt so. Also ich mag das auch, wenn zwei Dinge in einem Track was Unterschiedliches wollen oder so, aber manchmal funktioniert es aber für mich. Also Spills zum Beispiel ist ein etwas späterer Track auf der Platte, der so ein bisschen so unangenehm neu sich fast schon wirkt. Da funktioniert das für mich irgendwie ganz gut, weil alle Bestandteile des Tracks so für das Gleiche arbeiten, nämlich irgendwie, und da finde ich das ganz interessant, Zärtlichkeit versuchen rüberzubringen, aber durch was Störendes, durch dieses Kratzen und dieses Rauschen und so. Da finde ich das total interessant. Und da ist Matthew David auf der Platte für mich am stärksten. Aber ansonsten, habe ich da teilweise so meine Schwierigkeiten gehabt, ohne es schlecht zu finden. Aber es gab für mich einfach immer so diese Elemente, bei denen ich gedacht habe, okay, die hätte es jetzt nicht gebraucht. Dann wäre das für mich noch einen Tacken stärker.
Hör dir mal die New Age-Alben an. Da bist du dann komplett raus. Oder komplett drin. Keine Ahnung.
Ja, das ist so die Sache, ne? Ich bin ja gar nicht mehr so weit weg davon. Ich muss sagen, diese eine japanische Platte, ich habe leider ihren Namen vergessen, die du bei unserer Geheimtipp-Folge mitgebracht hast, die war noch ein bisschen too much für mich, aber ja. An sich komme ich durch Musikerinnen wie Frau Takada zum Beispiel schon ganz gut damit klar mittlerweile. Und auch auf Music for Memory sind ja manchmal so ein paar Sachen gewesen. Und auch so Leute wie The Zen Man oder so, die bringen ja auch teilweise so ein bisschen New Age mit rein und so. Da komme ich dann auch ganz gut mit klar. Also mal schauen. Aber werde ich auf jeden Fall machen, ja. Ich weiß auch wirklich, was Myzelien sind. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Finde ich auch interessant, dass man auf die Idee kommt zu sagen, daraus, also ich würde gerne wissen, wie das klingt, wie diese Dinger klingen. Keine Ahnung, aber ja, interessant genug auf jeden Fall, ja. Jade District von DJ Panther ist meine nächste Platte, erschien auf 100% Silk und die können ja nur gut, da habe ich mir mal gedacht, bis vor einigen Jahren, eigentlich so bis in die tiefsten Tiefen der mittleren Zehnerjahre, würde ich fast mal sagen, als so erstmals Ermüdungserscheinungen aufkamen, so die Euphorie, die bei so neuen 100% Silk-Platten aufkam, die ist so langsam verflogen, das ist so langsam abgekühlt, als so diese ja weirden so Lo-Fi-Disco-Geschichten, die da rauskamen, so langsam ein bisschen samey klangen, aber an sich war das immer ein Label, was mich durchaus interessiert hat. Octo-Octa hat da zum Beispiel vor 10 Jahren eine Platte rausgebracht, die ich wahnsinnig liebe, also da geht schon einiges und durch DJ Panther ist das Label jetzt wieder so ein bisschen in mein Blickfeld zurückgekommen, beziehungsweise Lauschfeld oder wie auch man das nennen würde, keine Ahnung. Panther hat Thema Veränderung, macht unter verschiedenen Namen Musik, unter anderem auch unter dem Namen Akasha System und zwar auch auf 100% Silk und sogar auch mit einem Album in diesem Jahr, also sehr fleißig. Und Panther ist so ein bisschen die ja, Spielwiese für so atmosphärischen Ambient-IDM, der aber das Kalenderblatt seit den späten 90ern nicht weitergeblättert hat, würde ich mal behaupten. Eine Platte mit so fast so trancigen Bässen auch, Breakbeat-Anleihen, aber alles so wahnsinnig im Fluss, das finde ich total beeindruckend. Also diese ganze Platte, diese 36, 37 Minuten, das fließt alles im Positiven dahin. Also es plätschert nicht dahin, sondern das Album reißt dich so mit in diesen Fluss, aber gar nicht mal so dreist oder aufmüpfig oder so, sondern eher auf so eine schön elegante Art. Und im Gegensatz zu natürlich Red Set ist das alles ein bisschen cleaner und geschmeidiger und dazu schlummert so, ja, so ein Hauch Acid House in den Tracks, aber dennoch ist das eben überhaupt kein bratziges Album, sondern es sind so Lasernadelstiche, die diese Platte setzt und Favorit für mich ist auch Fever Drip, so ein Track, da schwingt sich so eine dieser so geisterhaften Nebelhörner so im Burial-Style plötzlich über diesen zittrigen Beat und habe ich gar nichts von erwartet, ich habe da so random reingehört, ich muss auch sagen, DJ Panther ist jetzt auch nicht unbedingt ein Name, bei dem ich sage, wow, da musst du unbedingt reinhören, da war es eher so dieses, das Label 100% Silk und dann habe ich mir gedacht, so wow, was ist das für ein wirklich, wirklich elegantes, schönes, gut klingendes, so Mitternachts-House-Home-Listening-IDM-Superalbum, meiner Meinung nach.
Ich bin jetzt kein Spielverderber mehr, verspreche ich dir. Ich habe 2 Kritikpunkte, aber die sind eher nebensächlich. Der eine.
Der Name.
Nicht der Name DJ Panther, sondern sein richtiger Name. Er heißt Hunter P. Thompson. Und immer wenn ich irgendwo was über Hunter P. Thompson gelesen habe, habe ich an Hunter S. Thompson, den Schriftsteller.
Ja, ich auch.
Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das andere, was mich ein bisschen irritiert, ist das Artwork des Albums. Das sieht aus wie eine ganz, ganz schlimme 90er Jahre Techno Compilation.
Ja, geil.
Und wenn ich es nicht kennen
Dream
würde.
Dream Dance im Nebel.
Und würde im Plattenladen Great Diggen und hätte es in der Hand. Also wegen des Covers hätte ich es mir nicht gekauft, aber da wäre mir echt was entgangen. Ich habe beim ersten Hören sofort an die Artificial Intelligence Compilation von Warp denken müssen. Und dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und dann stand tatsächlich bei irgendeiner Produktanpreisung für das Album der Ausdruck Artificial Intelligence Style IDM. Und das trifft's ziemlich gut. DJ Panther erfindet jetzt die Musik jetzt auch nicht neu, aber er hat ein Album gemacht, das in dem Bereich zu den ganz Großen gehört. Das ist deep-housig, manchmal hat es einen technoiden Einschlag, manchmal gibt es auch so dubbige Einflüsse. Die Bässe finde ich wunderbar, also die hauen nicht rein wie die Sau, sondern die federn so geschmeidig. Also das ist, das läuft so wunderbar durch. Und ich habe leider keine synästhetischen Fähigkeiten, aber man ordnet Musik ja trotzdem irgendwie Farben zu. Die Musik von Jeff Mills zum Beispiel ist für mich schwarz-weiß wie der Metropolis-Film von Fritz Lang. Und die von Fortet ist für mich so bunt wie eine Blumenwiese. Und das gilt auch für dieses Album. Er hat immer so kleine Effekte und Soundschlenker, die im Sound so eine wahnsinnige Farbigkeit erzeugen. Und trotzdem hat das eine nächtliche Stimmung. Also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Vielleicht eine schwach beleuchtete Blumenwiese in der Nacht zu einer Zeit, als die ersten Tänzer sich auf dem Nachhauseweg vom Club machen oder so. Mhm. Mhm. Und so ein Album hätte ich mir von Avalon Emerson gewünscht. Also nicht musikalisch, aber von der Präsenz der Tracks her. Da eiert nichts rum, es bleibt nicht vage, es kommt wahnsinnig schnell auf den Punkt und es bleibt auf den Punkt. Und zwar vom ersten bis zum letzten Track. Vielen Dank für diese Empfehlung.
Track 17 Playlist zum Podcast. Da gibt es neben den 5 Hauptempfehlungen dieser Ausgabe, zu jeder Empfehlung gibt es ja einen Song auf unserer Playlist, aber wir empfehlen ja noch 12 weitere Releases in diesem Monat, manchmal auch nur einen Song daraus, manchmal aber auch den ganzen. Mein letzter in diesem Monat ist eine EP, die ich komplett empfehlen würde, ist eine, ja, für eine EP schon fast lang, 40 Minuten geht die ist von einem Produzenten namens Apiento und der Track, den ich mitgebracht habe, ist Access. Und ich finde, wenn dir DJ Penta gefällt, dieses Album gefällt, dann hör doch gerne mal in die EP von Apiento rein. Die EP heißt Escape Reality. Es klingt auch so schön 90er IDM Chill-Out-Room-mäßig. Ja, 6 Tracks auf dieser EP, die habe ich mir letztens gekauft, ist ganz wunderbar und ist der perfekte Begleiter, finde ich, für diese Penta-Platte. Paul Byrne heißt der Produzent und veröffentlicht hier unter dem Namen Apiento ja auch so eine EP zwischen Breaks, IDM, glitschigem House und der von Drums begrabene Track Access ist hier meine Wahl. Aber die ganze Platte ist großartig. Jeder der 6 Tracks gefällt mir sehr und das ist ein schönes Companion-Piece, würde ich mal sagen, zu DJ Penta. Was hast du noch?
Ich habe Fortet, also der Kreis schließt sich, denn der hat nach längerer Zeit wieder einen Solo-Track rausgehaut, wie wir Kids sagen. Der heißt Three Drums und am Anfang perlen Synthesizer hübsch ambientartig zu angeblich echtem Schlagzeugspiel, was ja in der elektronischen Musik eigentlich verpönt ist, aber deswegen heißt der Track wahrscheinlich auch Three Drums. Er ist 8 Minuten lang und nimmt sich natürlich wieder schön Zeit für Wendungen und ein ellenlanges meditatives Outro. Dann habe ich den Track Cold Motion von Italtech. Der englische Produzent Alan Meisen heißt er, hat ein neues Album, das heißt Timeproof. Das ist schon sein 8. Album. Sind alle auf Planet Mu erschienen. Und ich muss sagen, eins ist besser als das andere. Ich würde mir selber wünschen, öfters seine Musik zu hören, weil es kaum einen gibt, der die Kunst so gut beherrscht, Bassmusik, IDM und Dark Ambient so logisch zu verbinden wie er. Wir hören den Track Cold Motion und der ist eiskalt und schwarz wie die Nacht. Klingt fast wie ein Stück zeitgenössische klassische Musik.
Und super Album, ja.
Ja, Wahnsinn. Dann habe ich noch den Song What Do You Do With Memory von Bill Orcutt. Das ist ein Gitarrist aus Miami, der auf wunderbare Weise Folk und Blues mit freier Improvisation zusammenbringt. Er hat gerade sein neues Album veröffentlicht, Jump on Memory. Und daraus hören wir diesen Instrumental-Track.
Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify, wie gesagt, ist in den Shownotes verlinkt. Und die Liste mit allen Songs gibt es auch nochmal in den Shownotes, falls ihr die woanders nachhören wollt. Ja, wir haben viel über Veränderungen gesprochen. Wir sind so ein bisschen der Meinung geblieben eigentlich, ne? Also beziehungsweise wir sind ja unterschiedlicher Meinung, was manche Platten angeht. Veränderung kann ja Verschiedenes bedeuten. Also dass sich der Sound ändert, wie bei jemandem wie Lukid an sich, der andere Genres in seinem Genre quasi benutzt. Das hat bei dir jetzt nicht so gut funktioniert wie für mich. Ich bin mal gespannt, wenn wir das neue Lukid-Album selber besprechen, was du dann davon hältst. Das ist auf jeden Fall einen kleinen Tacken anders nochmal. Bei Avalon Emerson haben wir verschiedene Gründe ausgemacht, ne? Also dass das auch sein kann, okay, sie hat weniger Lust, sich auch in ihrer eigenen Musik mit der Musik zu beschäftigen, mit der sie arbeitet, wenn sie auflegt, was ja definitiv auch ein guter Grund ist. Und Fred Again, der in seinem eigentlich gigantischen Hype, den er gerade hat und mit der Musik, mit der er erfolgreich ist, finde ich es ja auf eine Art ja fast schon mutig, dann diese Veränderung anzustreben und dann ein Album mit Brian Eno zu machen, den wahrscheinlich viele seiner Fans gar nicht kennen. Also da ist es ja auch eine Veränderung aus sich heraus, aus einem musikalischen Wunsch heraus, da auch nochmal was anderes zu machen, was ja dann auch sehr interessant ist. Und vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren auf Instagram und Twitter, den Podcast nicht zu abonnieren, das wäre wunderschön. Und wenn ihr uns eine positive Bewertung dalassen möchtet, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder überall dort, wo es geht, in den Podcatchern eurer Wahl, würde uns das sehr, sehr helfen. Noch mehr helfen würde es uns, wenn ihr uns bei Steady unter steadyhq.com/track17 ab sofort unterstützt. Das geht schon ab 3,50 Euro im Monat. Ihr könnt in einer von drei Stufen uns unterstützen. Auf jeder dieser Stufen werdet ihr unser neues Shorts Classics Format bekommen. Nächste Woche erscheint eine Folge über Hot Chips super, super, super Album The Warning. Da freue ich mich sehr drauf. Und die Stufen 2 und 3 dürfen dann auch mitentscheiden, über welches Album wir dann so sprechen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon machen. Also wirklich großartig. Vielen, vielen Dank an alle, die uns bislang schon unterstützen. Und vielen, vielen Dank an dich, Albert, dass du wieder am Start warst.
Sehr gerne, hat wieder großen Spaß gemacht.
Danke, danke. Das kann ich nur so zurückgeben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns vielleicht ja schon in 7 Tagen bei Hot Chip und ansonsten in 2 Wochen bei der nächsten Feature-Folge. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.